Kulinarisch, der Gustelier-Podcast für Küche, Gastronomie und alle, die Essen und Trinken lieben.
Lieber Simon, bei unserer Gastronomietagung Kulinaria hast du viele Südtiroler Gastronomen und Gastronominnen inspiriert. Danke, dass du dir heute trotz des wenigen Schlafs nochmal Zeit nimmst für einen Podcast.
Ja, vielen Dank, liebe Bettina. Ich freue mich sehr, nochmal mit dir sprechen zu dürfen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts. Heute mit Simon Drees von der Schwäbischen Alb. Für sein Restaurant namens 1950 wurde er von Gomio als Gastronom des Jahres ausgezeichnet. Außerdem trägt das Restaurant einen roten und einen grünen Michelin-Stern mit einem klaren Konzept. Bio, regional und Fleisch nur als zubuchbare Beilage. Doch hinter Simon Drees steckt weit mehr als ein Spitzenkoch. Gemeinsam mit seinen Brüdern führt er mehrere Gastronomiebetriebe und produziert Bio-Lebensmittel für Handel und Gastronomie. Wie der leidenschaftliche Koch aus wenigen regionalen Zutaten eine enorme Vielfalt an Geschmäckern und Konsistenzen schafft und was er mit dem Aufräumen am Teller meint, erzählt er uns jetzt selbst.
Simon, beginnen wir gleich mit deinem Restaurant namens 1950. Du hast dir da selbst, ich würde sagen, Grenzen auferlegt, die heißen, alles, was du verwendest außer Salz, kommt aus einem Umkreis von 25 Kilometer und in Bioqualität. Wie kamst du darauf?
Ja, die Idee kommt eigentlich wirklich daraus, dass ich mich schon lange, also seit 2011 schon mit den Gedanken beschäftige, ein Menü zu kreieren oder Gerichte zu kreieren, wo alle Zutaten ihre Plattform finden. Also Plattform in Form, dass sie respektiert werden und auch so gesehen werden. Und das haben wir schon zum Stammhaus in der Rose, habe ich 2011 schon ein Menü gehabt, das CO2-Menü. Da habe ich jeder Zutat die Darstellung gezeigt mit Kilometerangaben, mit der Entfernung, unabhängig von 25 Kilometern, also nur um den Respekt, dass dieser Thymianzweig oder auch dieser Knoblauch auch die gleiche und wichtigste Daseinsberechtigung ist. Weil jedes kleine Produkt und jede kleine Nuance macht das große Produkt eigentlich zum Star. Und deshalb habe ich mit meinem Freund Georg Schweizer 2016 das Thema intensiviert mit dem Buch Lokal das Kochexperiment.
Genau, da wart ihr ja schon ganz früh dran, gell, und habt euch noch engere Radiusse gesetzt.
Genau, waren bei 15 Kilometern, waren wir auch in Südtirol natürlich. Und und das Buch ist leider damals, war es auch zu früh, also es gibt ja so Ideen, die sind einfach zu früh. Da habe ich sie wieder in die Schublade gelegt und habe dann die Gedanken 2020 im 1950 dann in der totalen Praxis dann aufgenommen, umgesetzt.
Das schränkt aber doch irgendwie ein, oder? Wie machst du bei Fetten, bei Ölen, bei besonderen Gewürzen, die einfach nicht in der Region wachsen? Was macht da die Einfalls, was fällt da dem Koch ein?
Also wir tun natürlich selber unsere Öle herstellen. Also wir haben den Raps aus 25 Kilometern, das ist unsere Alternative. Das heißt, wir haben den Raps da und aus dem Raps haben wir unser Öl selber. Ansonsten die Essige, wir nehmen unseren Apfelsaft her und haben 2020 zum Start des Restaurants ganz liebevoll auch unseren Apfelessig angesetzt, unsere Muttern gezogen und lassen jetzt Tufu durchlaufen. Es ist eigentlich von der Umsetzung her, es ist irgendwie so, wie soll ich sagen, du kommst dann irgendwie beim Joggen so ein Runner's High rein. Also du bist irgendwann mal so in diesem Move drinne, du weißt genau, wie du laufen musst und dann kannst du eigentlich ganz gut loslaufen. Und das haben wir eigentlich ganz gut geschafft. Also es gibt nichts, was wir nicht umsetzen. Und wir kommen halt auch auf Ideen, was ich auch bei dem Workshop mit meinen lieben Kollegen in Südtirol gemacht habe, was eine große Freude war, einfach zu sagen, okay, wir nehmen einfach statt einem normalen Püree, weil auch zum Beispiel in diesem Fall die Pastinake auch sehr teuer ist, dass wir einfach sagen, wir nehmen einfach die Schale und stellen daraus ein Püree her. Und daraus entstehen Gedanken, wie zum Beispiel einfach, dass dieses Bittere und auch dementsprechend dieses leichte, erdige und geröstete eigentlich dem Gericht unfassbar gut tut. Ohne was hinzuzufügen, konnten wir somit natürlich auch eine Ableitung machen. Und ich glaube, dass dann irgendwann hast du deine Gimmicks aufgebaut, wie jeder andere Koch seine Stilistik gemacht hat und macht, die dann eigentlich ganz, ganz sauber funktionieren kann.
Dir ist dabei auch die Bioqualität sehr wichtig. Das hat, glaube ich, lange Tradition bei euch in der Familie.
Ja, in der Tat. Also mein Großvater hat 1950 ja schon mit Demeter angefangen. Also mein Großvater hat sich damals inspirieren lassen von den Gedanken von Rudolf Steiner. Und er hat damals gesagt, okay, warum soll man es nicht so machen? Es gab einige Bauern auf der Schwäbischen Alb, die haben sich immer verbunden zum, ich sag mal, auf Schwäbisch, auf dem Biologen-Stammtisch, haben sich einmal die Woche getroffen. die Außenseite hatte ich im wirklich sehr konventionellen ländlichen Bereich. Und der hat nicht die Saat gesät, unser Großvater. Unser Vater und Mama haben es dann weitergemacht in den 80er Jahren, die Saat. Und jetzt dürfen natürlich wir vier Brüder das zusammen säen und weiterarbeiten. Und das hatte ich im 1950 auch, sagen wir, noch intensiver mit nur Demeter und Biolandprodukten, was natürlich noch intensiviert macht, aber auch spannender.
Du sprichst es schon an, ihr seid eigentlich zu viert. Ganz kleiner Exkurs, also ihr habt auch noch ein paar andere Zweige, das heißt, ihr macht Landwirtschaft, aber auch Lebensmittelverarbeitung.
Genau, in der Tat. Also die Landwirtschaft haben wir verpachtet an unsere Bäuerin, die Heidrun, die treibt sie um. Sie zahlt aber keinen Cent Pacht, gar nichts, sondern wir kaufen ja alles ab nach den Originalpreisen, weil wir es einfach wichtig finden, die Landwirtschaft auch so zu unterstützen. Das heißt, wir wollen natürlich auch, dass der Bauer uns was macht. Habe ich auch nie vergessen, wie viel Handarbeit auch dahinter steckt, eine Demeter-Landwirtschaft umzutreiben. Das unterscheidet sich von der konventionellen her natürlich, weil viel mehr Handarbeit sein muss, weil natürlich weniger oder gar keine, es werden Präparate zwar ausgesetzt, aber halt keine Pestizide. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch hier den Landwirt supportet und auch dementsprechend auch finanziell unterstützt, weil natürlich ist es in der Landwirtschaft drin ein bisschen schwieriger, weil es gibt einfach gute Zeiten und schlechte Zeiten und das darf man auch nicht vergessen. Und die guten Zeiten sind natürlich, und das ist das Schöne im Biobereich, es gibt einfach gute und schlechte Zeiten. Das heißt, wenn die Ernte einfach nicht gut ist, dann kann ich nicht sagen, hey, ich arbeite jetzt mal ein bisschen nach und tue es irgendwie ein bisschen chemikalisch unterstützen, sondern ich muss damit leben. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch den Convenience-Markt, der uns sehr wichtig ist, natürlich, weil wir natürlich auch in den ländlichen Strukturen sind und natürlich auch gucken müssen, dass wir auch wirtschaftlich auch, weil Nachhaltigkeit funktioniert auch wirklich nur über Wirtschaftlichkeit. Und dementsprechend auch, um unsere Ideen umzusetzen, natürlich auch ein breites Säulenkonzept brauchen, um auch wirtschaftlich und ertragreich zu sein.
Was können wir uns unter dieser Convenience-Linie vorstellen? Was macht ihr da für Produkte?
Wir stellen fertig Suppen her im Becher. Also fertig Suppen im Becher bedeutet nicht irgendwie Pulver, sondern frische Suppen. Das heißt, es sind frische Suppen, frische Ready Meals, wo wir zwei Komponenten haben, wo einmal zum Beispiel ein Reis ist und drunter ist ein schönes Ragout. Alles auf veganer Basis aufgebaut. Und das ist für uns eigentlich die schnelle Slow Food, nennen wir das immer. Wenn wir einfach sagen, ist einfach der Kunde hat ohne Zusatzstoffe, ohne alles, dementsprechend ein cleanes, sauberes Produkt von uns gekocht und kann es mit ins Büro nehmen oder natürlich, wenn abends keine Zeit ist, das zu Hause zu genießen. Und genau, das ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Markt geworden. Genau, auch Jahreszeit fast unabhängig, weil das Schöne ist, die Suppen laufen natürlich im Winter besser wie im Sommer, aber im Sommer läuft die Gastronomie besser. Also wir haben es geschafft, einfach eine schöne Waage zu machen, weil bei uns läuft die Gastronomie im Winter nicht so toll, aber dafür läuft der Convenience-Bereich sehr gut. Also wir haben ein gutes Wagenkonzept entwickelt.
Kehren wir noch ein bisschen zurück auf dein 1950, also alles in Bioqualität, alles aus der nahen Umgebung und dann hast du noch den Schwerpunkt vegetarisch. Das heißt, das Fleisch spielt eine ganz besondere Rolle. Wie hast du das integriert?
Genau, das Fleisch ist bei uns die Beilage. Das heißt, ich habe euch das Restaurant aufgemacht, habe mir Gedanken gemacht, okay, wenn wir 25 Kilometer machen, wenn wir die Gedanken so umsetzen, dann finde ich es erstens vom Kopf her, von den Gedanken schwierig, Ideen so umzusetzen, wenn ich auf zwei Menüs gehe. Weil zwei Menüs hatte ich immer auch sehr aufwendig, auch die dementsprechend zu differenzieren, ohne dass es nicht falsch verstehen, irgendwie ein Abklatsch ist und man sagt, okay, man legt Komponenten zusammen und tauscht nur das Fleisch aus, sondern ich wollte irgendwie gucken, wie muss ich weniger denken, weil es ist ja schon viel zu denken, in dieser Art zu kochen. Ja. Und wie bekomme ich es trotzdem hin, dass niemand ausschließt? Weil ich finde immer, dass auch wichtig ist, gehört sehr viel Demut auch dazu. Respekt und Dankbarkeit sind meine drei Schlagwörter. Um dementsprechend auch in einem Standort, der wirklich jetzt middle of nowhere ist, wirklich so zu gucken, dass die Leute herkommen. Und deshalb könnten wir natürlich auch, um natürlich dementsprechend modern und hipster zu sein, natürlich rein vegetarisch sein, aber es hätte niemals funktioniert. Und mit dem Fleisch als Beilage geben wir dem Gast trotzdem die Möglichkeit. Also wir geben die Möglichkeit, zu uns zu essen zu kommen. Und das Interessante ist, die meisten, die dann kommen, die sagen dann, also hättest du mich jetzt am Anfang gefragt, ob ich ein Fleisch möchte, hätte ich vielleicht ja gesagt. Aber dadurch, dass wir vor den Gängen abfragen, starten wir erstmal stark vegetarisch rein. Und dann sagt der Gast, ich brauche gar kein Fleisch. Und viele, wo das zweite Mal da sind, sagen, ich nehme heute kein Fleisch mehr, weil ich einfach am Anfang wollte ich noch Fleisch, weil ich einfach so gewohnt bin. Aber somit tun wir eigentlich unterbewusst auch diesen Respekt dem Fleisch, weil Fleisch kostet bei uns ja auch extra, weil wir das sehr, sehr wichtig finden, weil wir auch so natürlich auch die Preis, das Preispolitik hört sich ein bisschen blöd an, aber es ist einfach eine Preispolitik, wie sich der Fleischmarkt einfach verändert. Und somit können wir eigentlich individuell einsteigen und können einfach sagen, okay, das kostet einfach mehr, weil der Marktpreis geht einfach hoch, ohne dass wir unsere Kalkulation kaputt machen, eigentlich von dem Fokus der Gerichte.
Du hast mir erzählt, das Menü kostet 125 Euro und ist somit vegetarisch. Und was gäbe es da jetzt zum Beispiel als Fleischbeilage dazu zu buchen?
Ja, aktuell haben wir zum Beispiel ein Lamm im zweiten Gang. Es ist ein Lammzunge, Lammherz und Lammbacke. Mit einem Lammsud sozusagen, so ein bisschen mit Estragon verfeinert haben. Und im Hauptgang einfach eine Gurgelbrust und auch eine Gurgelkeule sozusagen. Also ganz simpel auch. Weil es ist nicht der Fokus, es ist wirklich so ein By the way. Das ist wie wenn du jetzt sagst, ich will nach dem Essen einen tollen Whisky noch trinken. Du brauchst ihn zwar nicht oder die Zigarre, aber du willst einfach jetzt noch den Genuss abschließen und einfach den puren Geschmack. Und so sind wir das Fleisch auch. Wir sind das Fleisch nicht pompös, sondern das Fleisch muss sein, der Gast muss sagen, der Gast darf nie sagen, mit Fleisch haben wir es essen können. Sondern das Fleisch muss wirklich so sein, ich gönne es mir und sage, jawohl, es war schön, es war lecker.
Das ist ja bei dir in Bioqualität und deshalb eben auch
Genau.
extra bepreist, das heißt zusätzlich zu zahlen. Du sprichst so, ich glaube, man ist dann zufrieden mit dem Essen, wenn einfach die Geschmackserwartungen alle erfüllt werden. Das heißt, du schaffst das ja auch, wie wir es gesehen haben, mit dem vegetarischen, wirklich alle Geschmacksrichtungen zu bedienen. Und du sprichst jetzt auch von diesem echten Geschmack im Gegensatz zum runden. Was meinst du damit?
Ja, das ist ganz interessant. Der runde Geschmack ist so. Also wir haben unser Restaurant 2022 komplett analysieren lassen und haben einfach rausbekommen, dass wir wollten noch nachhaltiger werden. Uns ging es nicht ums bessere Kochen. Ja, weil ich glaube, in so einem Konzept geht es einfach nur um die DNA. Und die DNA ist einfach Nachhaltigkeit, Bio. Und da kam raus, wir müssen die Teller aufräumen. Weil was bedeutet aufräumen oder die Teller strukturieren? Du hast den runden Geschmack. Du bist in jedem Restaurant dieser Welt, vom Drei-Sterne-Restaurant bis zum Landgasthof Meier, bekommst du auf einem wunderbaren Teller alles serviert, auch mit Harmonie drin, mit Geschmack, mit Aromen, unabhängig von der Qualität. Aber es ist ein Geschmack, wo du durchfährst mit deiner Gabel oder mit einem Löffel, wo du sagst, wow, das schmeckt einfach gut, das schmeckt lecker, das ist perfekt. Aber du weißt manchmal gar nicht, wo der Geschmack herkommt. Also du weißt nicht, wo kommt das Aroma her? Und wo kommt genau das her, was das Gericht vielleicht so besonders macht? Und deshalb ist es rund. Und wir servieren bei jedem Menü aktuell vier Teller und versuchen dann, sagen wir mal, und das habe ich mir irgendwie auch in unserem Weg angeeignet, mich auf zwei Produkte zu konzentrieren und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt zum Beispiel eine Pastinake und eine Kirsche her, zum Beispiel gerade im aktuellen Menü, zweiten Gang, und servieren den Hauptteller mit der Pastinake und machen dann drei Arten von der Kirsche. Das heißt, wir haben dann im Endeffekt, der Gast beginnt immer mit dem Hauptteller und der Pastinake, hat den puren Geschmack der Pastinake und dann geht in die erste Kirsche rein. Wir starten immer von links nach rechts im Uhrzeigersinn. Und dann geht er wieder zurück zur Pastinake und dann zur nächsten Kirsche rein. Und dann kommt er wieder zurück zur Pastinake und in die nächste Kirsche rein.
Also wir
Und
stellen uns
somit
vor, kriegt einen Hauptteller und dann kleine
genau,
Schüsselchen, wie wir es gesehen haben, und macht selbst praktisch von Schüsselchen zum Teller immer diesen Weg.
genau richtig, weil wir haben dann Mischpult entwickelt, wo Säure, Süße, Bitter, Umami sticht. Und dann war es genau, geht erst mal. Wir haben ein Menü aufgegeben. Man muss dazu sagen, für unsere nächste Entwicklung ist einfach ein Gang ein Menü. Das bedeutet, wir denken im Endeffekt, du bist nach dem Gang eigentlich Menü abgeschlossen, weil das heißt, das Letzte, was du kriegst, in diesem Fall, wie zum Beispiel bei der Pastinake und Kirsche zum Beispiel so, da starten wir mit einem. Ich möchte ganz kurz überlegen, genau, da starten wir zu einem kleinen Tartlet, wo dann so ein Kirschchutney drin ist mit Olivenkraut oder Olivenkraut-Gel, ganz soft. Dann im Hauptgang haben wir Kirschchutney, so ein Ragout eher mit Olivenkraut, das so ein bisschen anregt. Dann im zweiten Teil hat er dann hat ein Kirschknödel mit einer würzigen oder mit einer kräftigen, süß-säuerlichen Vinaigrette dabei aus dem Kirschsaft, aber dann auch noch ein kräftiges Kirschchutney mit Zwiebel drauf, das ist sozusagen der Hauptgang. Und dann haben wir noch eine Kirschcreme Brûlée gemacht mit Kirscheis, mit der fermentierten Kirsche, sozusagen zum Dessert und die Pastinakenteller. Das ist der zweite Gang im Menü. Und somit ist natürlich das Spannende, dass er, sagen wir mal, immer eine Steigerung kriegt. Er geht immer wie immer so ein Zickzackkurs, geht immer erst eins, zwei, drei und so läuft der ganze Abend immer im Uhrzeiger an den oberen Teilen ab und hat so dann eben schon immer einen Spannungsbogen, wo es sich weiterentwickelt. Und das ist natürlich die Küche komplex, weil der Gast, weil natürlich alle anderen auf einem Teller servieren, sondern manchmal auch zwei. Es gibt ja schon viele Side-Dishes, die es machen. Aber natürlich jetzt sagen wir vielleicht nur unter Produktvielfalt die Side-Dishes. Und wir machen halt wirklich bewusst in der Purheit eigentlich. Ja.
Das klingt ja komplett spannend. Wir haben es ja bei unserem Workshop auch kosten dürfen. Bedeutet aber auch, um es zu schätzen, es erklärt zu bekommen, kann ich mir vorstellen. Also wie begleitest du die Gäste da in diese neue Art des Kochens deinerseits oder des Servierens und auch ihres Essens ein? Wie erklärst du es ihnen?
Wir haben alles auf Postkarten gedruckt. Das heißt, der Gast kriegt jeden Gang eine Postkarte, weil wir einfach gewohnt sind, dass der Gast, und so geht es uns ja auch selber aus Erfahrung, ich muss kurz mal einen Schritt zurück, wenn ich essen gehe manchmal und der Kollege stellt mir vor, weil die Karten werden ja immer klarer, man schreibt ja weniger auf die Karten drauf. Dann erklärt ihr und erklärt und erklärt und ich muss ehrlich sagen, ich steige dann nach 15 Sekunden meistens aus. Ja. Und das war dann schon so, okay, cool, das war jetzt lecker und na gut. Und deshalb haben wir Postkarten, wo wir wirklich genau so anrichten und genau der Gast sieht, was drauf ist. Das heißt, er isst, hat neben dran seine Postkarte, die er auch gerne verschicken kann oder wenn er nach Hause nehmen darf. Da ist ja gern bei jedem Gang die Postkarte. Das heißt, wir reden gar nicht viel von Gang. Es gibt Rote Beete und Pastinake oder keine Ahnung. Und dann kann er sich eben orientieren. Das heißt, wir sind ein paar Minuten vor dem Gang, bewusst die Karte ist, dass ich darauf einstimmen kann und dann sieht, ah, okay, das ist jetzt der Spinatschaum, aha, okay, das ist das. Und somit hat er immer eine Orientierung. Und anhand von der Orientierung führen wir ihn auch. Weil wir müssen ja aufpassen, die Küche darf ja nicht zu kopflastig sein. Weil das ist ja auch das Gefährliche. Und deshalb müsst ihr es dem Gast eigentlich so, ich sag mal, prozessorientiert machen, dass der Gast einfach den Faden hat, weil es ist ja gefährlich, weil man darf eigentlich vergessen, Nachhaltigkeit schön und gut. Aber wenn es einfach nicht schmeckt, dann bringt es auch nichts. Also das ist ja toll, das ist eine nachhaltige Küche, aber es muss einfach auch schmecken. Und der Geschmack steht immer, immer an erster Stelle, immer. Weil ist schön Bio und alles, aber nachher bringt es nichts, wenn der Laden leer ist, wenn es einfach nicht schmeckt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch, wir verwenden ja 1950, geben unseren Gästen ja auch zu jedem Gang die Kerze von den Zutaten. Das heißt, der Gast geht ja noch abends mit 80 Kerzen heim und auf der Vorderseite den Produzent hat und auf der Rückseite die Anbaugasse auf Demeter Bioland. Bei jedem Gang kommen mehr Kerzen dazu, bis das Ende vom Jahr Ende vom Menü komplett durch ist. Und das finden wir halt auch wichtig, so by the way, wir erzählen nicht irgendwie einzelne Highlights, sondern wir machen alle zu den Highlights. Das ist das, was ich ja vorher meinte, mit Thymian, Rosmarin und so weiter. Ja. Also wir stellen jetzt keine Tafel auf und sagen, ja, jetzt gibt es halt das Lamm von dem und dem, sondern nee, jedes Produkt kommt in Kerzenform und abends sind so 70, 80 Kerzen, was der Gast mit nach Hause nimmt. Und somit haben wir ihn eigentlich positiv, ich sage mal, eine positive Gehirnwäsche gemacht, weil er eigentlich sich dachte, verrückt, was man da machen kann und wir reden gar nicht viel. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir müssen das Wort auch Nachhaltigkeit wieder schützen. Weil es ist auch ein Unwort geworden. Wir versuchen immer nachhaltig und so weiter. Ja. Und das, aber es ist ja auch langsam ein Wort geworden, wo einfach jeder schon benutzt. Egal, ob er es macht oder nicht macht. Und ich glaube, darum geht es einfach auch, dass wir den Respekt auch nicht verlieren an diesen Grundwerten, die es widerspiegelt.
Und da kann es mit nach Hause nehmen und sich auf Top nochmal mit dem auseinandersetzen. Vielleicht viel mehr, als er es sonst nach einem Essen machen würde.
Genau, absolut.
Ja. Dir ist die Nachhaltigkeit wirklich ganz, ganz wichtig. Noch ein Thema daraus, dieser Zero-Waste-Gedanke oder der Gedanke, dass man wirklich auch das gesamte Produkt verwertet. Wie setzt du das in deiner Küche um?
Ja, also wir denken halt auch an das Thema, glaube, du musst vom Rohstoff wegdenken. Das bedeutet, doch, dass wir uns hier einschränken mit 25 Kilometern, können wir ja mit den Produkten nicht so arbeiten, wie wir wollen. Das heißt, so, wir haben halt jetzt 100 Kilo Pastinaken da, dann haben wir halt 100 Kilo Pastinaken da. Wir können ja nicht morgen irgendwie zum Supermarkt fahren oder zum Großhändler Pastinaken holen. Sondern das Zero Waste entsteht daraus aus der Verknappung. Aus der eigenen Verknappung musst du ja kreativ sein. Das heißt, so ein Konzept entsteht halt, dass du sagst, okay, jetzt nehmen wir zum Beispiel die Kartoffel. Ich hatte gestern ein Event in Köln, wo ich auch einen Kartoffelgang gemacht habe. Und die Kartoffel ist ein schönes Beispiel zu zeigen. Wir haben Kartoffeln geschält, haben die Kartoffeln dann ausgestochen und gegart, dass wir sie anbraten können. Dann haben wir die Schalen genommen zum Beispiel, haben aus den Schalen eine Bratensauce gekocht. Haben die Schalen wirklich dann mit Rapsöl, wenn wir das Rapsöl herstellen, mit Honig, angeröstet schön, mit Wasser abgelöscht und karamellisiert. Also karamellisiert, abgelöscht und dann mit Kartoffeln. Die sind ja schon drin, muss man keinem mehr zugeben. Und dann haben wir eine schöne Bratensauce auf der einen Seite gehabt und wir hatten die Kartoffelschalen. Und aus den Kartoffelschalen haben wir dann nochmal ein Kartoffelpüree gemacht. Wenn wir es immer schön finden, das musst du dir so vorstellen, unsere Zuhörer, wie man so eine Ofenkartoffel isst. Die, sagen wir, eingepackt ist in Folie oder so, die auch, sagen wir, dieses Erdige und Schöne hat. Und somit hatten wir natürlich auch noch genug Material aus der Mitte. Und aus der Mitte haben wir dann eine Kartoffelkrustel, also einen Brandteig gemacht mit Kartoffeln zum Ausbacken. Wir haben die gebratene Kartoffel gehabt. Wir haben dann einen Teil von der Bratensauce getrocknet und haben dann eine Hippe hergestellt aus dem Staub. Und aus dem Rest haben wir einfach die Creme gemacht. Dann hatten wir auf der einen Seite eine Bratensauce drunter. Wir hatten eine gebratene Kartoffel. Wir hatten eine gebackene Kartoffel. Wir hatten das Püree. Und wir haben noch eine Hippe aus der Kartoffel gemacht. Und an dem Beispiel war ich ganz gut zu zeigen. Wir müssen dann in dem Produkt arbeiten, weil du lernst dann, wenn du nichts hast. Und ich glaube, das ist auch wie diese Demut, die wir auch von unseren Großeltern lernten, leider damals aus schlimmeren Zeiten, aus der Armut raus, einfach zu arbeiten, mit dem was da ist. Und dann wirst du einfach kreativ und dann steht einfach das Zero Waste Konzept. Weil es dann wirklich auch ehrlich aufgebaut ist. Und somit, wenn du natürlich, es hört sich jetzt blöd an, aber wenn du in der Not bist, ein Gericht zu machen, sozusagen, und du hast nichts, dann bist du einfach kreativ. Und ich glaube, wenn du alles hast, dann neigst du vielleicht gar nicht dazu, mehr zu denken. Das ist jetzt keine Unterstellung sein, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ja. Dass wenn du einfach sagst, ja, ich habe halt 400 Kilo Kartoffeln da und dann brauche ich ja die Schale nicht. Aber wir müssen das so denken, weil die Schale ist für uns natürlich extrem wichtig in den Rohstoffen.
Also im Umkehrschluss wieder sehr anregend für die Kreativität des Koches. Erinnert mich ganz an mein Gespräch mit Ricky Savard, den du ja auch kennst, der aufgrund seines Konzeptes vegan und eben auch so regional wie möglich auch erzählt hat, genau anhand der Kartoffel, wie viel wir da rausholen könnten und wir im Normalfall einfach schälen und nur die Kartoffel wie gewohnt benutzen. Also auch ein Aufruf an unsere Köchinnen und Köche, die zuhören, dass Reduktion einfach auch die Kreativität steigern kann. Lieber Simon, du sprühst immer vor Energie, wenn ich dich sehe und höre, ja. Auch wenn du wenig geschlafen hast. Aber wie siehst du ein bisschen die Zukunft auch für dieses Thema Gastronomie, Küche, für die Jugend? Wie können wir weiterhin viele Menschen begeistern, diesen Beruf auszuüben und auch für andere zu kochen? Was hat dich selber begeistert und wie siehst du es heute?
Also was uns auf jeden Fall begeistert oder was ist für uns, ich glaube, wir sind die Gastronomie oder das Denken natürlich auch in unserem Sein. Also Sein bedeutet für mich, dass wir bei uns sind und dass wir auch versuchen, so unseren Weg zu gehen, weil ich glaube, es gibt nicht die allgemeine Lösung für den Kochberuf, sondern ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, ja, man kann nur Koch werden, wenn man es liebt. Es gibt Leute, ist ja wie Liebe, auch es gibt zwar immer eine Liebe auf den ersten Blick, aber es gibt auch eine Liebe, die nachhaltig wächst. Und ich glaube, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir ein Profil haben, dass wir ein Profil entwickeln und an dem Profil uns orientieren und dass wir uns auch dem anpassen, was auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen natürlich auch in Generationen denken. Und Generation bedeutet auch, wir müssen unsere Küche auch so denken, dass wir auch eine Küche aufbauen, die nächste Generation umsetzen möchte und auch macht. Also das bedeutet, dass wir nicht sagen müssen, okay, der Teller ist schon, das ist mein Stil seit 20 Jahren. Weil kann die nächste Generation den Stil noch kochen oder will die den Stil kochen? Die können es schon. Aber die Frage ist, ob es ihnen noch Spaß macht. Und ich glaube, die Stilistik und das Thema Arbeit und das Thema Prozesse vor allem, die muss sich verändern, weil wie gesagt, die Arbeitswelt verändert sich so und der Freundeskreis ist auch so offen geworden in Work-Life-Balance und Co. und in Abläufen, dass man auch sagen muss, okay, unser Beruf muss einfach so viel Spaß wieder machen, dass man Lust drauf hat. Aber es liegt natürlich auch an dem, der den Job ausgibt. Und ich glaube, da liegt die große Sache drin. Und es gibt so viele junge Menschen, die für so viele Konzepte sind, aber ich glaube, Profil schaffen ist extrem wichtig.
Und du hast mir gerade vorhin erzählt, du hast einen deiner jungen Köche gerade im Wettbewerb, habe ich das richtig verstanden?
Genau, richtig. Also ich war gestern in Köln beim Kochen bis gestern Nacht und heute Morgen bin ich dann sehr früh in Frankfurt angekommen, die heute auf dem Wettbewerb ist. Ich arbeite eigentlich fast nur mit Auszubildenden, auch im 1950 haben wir nur Auszubildende im Team. Da bin ich unfassbar spannend, denn ich bin Fußballer und sehe mich als Trainer. Und deshalb ist es natürlich auch schön, natürlich so schön, dass jetzt einer unserer Azubis bei den 6 Besten in Deutschland ist, beim Achenbach-Pokal im Finale. Also schon gewonnen eigentlich, weil dabei sein ist natürlich schon ein Riesenerfolg. Ja. Und das freut mich, das macht mich auch stolz, aber auch natürlich für die anderen Azubis, die jetzt keinen Wettbewerb kochen. Und ich glaube, das ist auch unsere Mission und Vision, dass wir auch einfach diese jungen Leute an diese Plattform geben, aber dass wir auch mit ihnen ehrlich umgehen. Und nicht sagen, so, jetzt habt ihr einen Job, sondern es gibt bei uns Tage, die gehen richtig lange und es ist aber auch gut so. Weil im Endeffekt geht es genau darum, dass wir nicht die rosa-rote Welt aufmachen, sondern Erfolg ist auch kein Spaziergang. Und darum geht es halt auch, dass es auch dementsprechend auch gelehrt wird, natürlich auf einer extrem fairen Basis, aber so, dass es einfach auch für die jungen Leute einfach auch sagt, jawohl, es gibt Motivation und Ziele.
Lieber Simon, wir könnten Stunden quatschen, das haben wir schon bei uns in Bozen festgestellt. Wir würden es beim Podcast damit belassen, vor allem, weil ich weiß, dass du noch viel auf deinem Plan heute hast und wenig geschlafen. Deswegen herzlichen Dank für deinen Beitrag, sehr inspirierend und wir hoffen, dich bald mal wieder in Südtirol zu sehen. Und sonst kommen wir natürlich auf die Schwäbische Alb, weil neben dem Sternrestaurant habt ihr auch viele unterschiedliche andere Gastronomien dort und ich glaube, ein Besuch bei den Triss-Brüdern zahlt sich aus.
Gerne. Vielen Dank, liebe Bettina.
Das war eine neue Folge des Gustelier-Podcasts Kulinarisch. Mein Name ist Bettina Schmidt. Als Ernährungswissenschaftlerin und Verantwortliche für das Gustelier hole ich die vielen spannenden Menschen rund um die Gastronomie für euch vors Mikro. Freue mich auf eure Anregungen, Wünsche und den nächsten Podcast. noch mehr aber, euch persönlich kennenzulernen. Vielleicht beim nächsten Event hier im Gustelier in Bozen, im Sitz des Hotelier- und Gastwirteverbandes Südtirols. Aktuelles findet ihr immer unter unseren Social-Media-Kanälen oder auf gustelier.it. Bis bald also. Ich freue mich.